Mit seinem neuen Roman Replay gastiert der Schriftsteller Benjamin Stein heute Abend im Casablanca-Kino in Nürnberg. Und zuvor ist er bei uns hier live im Studio. Und ich freue mich sehr, Benjamin Stein hier begrüßen zu dürfen. Hallo.
Ich grüße Sie.
Ja, Sie stellen Ihr neues Buch vor. Es spielt in einer Zukunft, die unserer Gegenwart sehr ähnlich ist oder zu sein scheint. Allerdings gibt es eine Erfindung, die das Leben der Menschen stark verändert. Sie werden dazu fähig, Ihre Erinnerungen aufzuzeichnen. Warum haben Sie sich mit dieser Idee beschäftigt?
Also Erinnerung und Gedächtnis ist eines der wichtigsten Themen, sage ich mal, in meiner ganzen literarischen Arbeit, auch über die letzten Romane hinweg schon, wobei immer anhand von völlig unterschiedlichen Storys dieses Thema behandelt wird. In meinem letzten Roman ging es zum Beispiel darum, dass jemand die Fähigkeit hatte, durch Handauflegen oder durch visuellen Kontakt die Erinnerungen anderer Menschen zu erleben. Und es ging darum, dass jemand vergessen hat, wer er ist, zum Beispiel. Also ein Beispiel, sich mit Erinnerung zu befassen. Und hier bei Replay spielt Erinnerung auch wieder eine Rolle. Also was hat es eigentlich für eine Auswirkung für unser Leben, wenn wir nichts mehr vergessen brauchen, dürfen, können? Das ist die Frage. Und ich glaube, dass es nicht folgenlos ist. Also die Natur hat es schon gut eingerichtet, dass wir Dinge vergessen.
Fähig werden die Menschen in dem Buch durch ein kleines Gerät oder einen Apparat, der implantiert werden kann in den menschlichen Kopf und dann eigentlich wie eine Art gleichzeitig Kamera und Bildschirm im Auge des Menschen funktioniert. Jetzt haben Sie mir gerade schon erzählt, dass Sie bei der Arbeit an dem Buch das Gefühl hatten, Sie müssen sich beeilen, damit Sie nicht der Gegenwart hinterherhinken. Ist es denn schon so weit, dass sowas entwickelt werden kann?
Also alle diese technischen Errungenschaften, die dort geschildert werden, die für dieses Unicom, also für diesen Universal Communicator verwendet werden, existieren heute schon. Angefangen bei diesem Augenimplantat, was also Silizium, also eben ein Computerimplantat, koppelt mit dem menschlichen Nervensystem. Solche Sachen existieren schon, man kann damit Blinde tatsächlich wieder sehen machen. Und natürlich der Umgang mit Daten, also dieser State of Mind, also die Datensammelei von Facebook, von Google und wie sie alle heißen, ist natürlich heute schon vollständig da. Es fehlt lediglich noch die United Communications Corporation, die alle diese Einzelteile zusammenfügt. Ja, aber es gibt genügend potente Firmen in diesem ganzen Umfeld, gerade der sozialen Netzwerke, die dazu in der Lage wären. Insofern ist es nicht ganz so abwegig, sich zu fragen, ob nicht eventuell dann das iPhone 6 Unicom 1 ist. Ja.
Der Apparat, wie er jetzt wohl in der Entwicklung ist, Sie haben in Ihrem Blog mal auf ihn verwiesen. Wie sieht das bisher aus?
Ja, also es war also insofern für mich keine große Überraschung, jetzt vor kurzem über das Project Glass von Google zu lesen, was tatsächlich aussieht wie der erste Prototyp des Universal Communicator. Es handelt sich nämlich um eine Brille und ins Gesichtsfeld des Trägers dieser Brille werden halt Zusatzinformationen eingespeist, also sei es Twitter-Feeds oder Facebook-Nachrichten oder SMS. Und wenn er zum Beispiel sich ein Haus anschaut, wird eingeblendet, Sie schauen jetzt gerade auf das Haus in der Straße so und so und hier wohnte, weiß ich, XY. Also man nennt es Augmented Reality, dieses Verfahren. Und Google sitzt natürlich auf einer gigantischen Masse von Informationen, mit denen man uns dann die Welt erklären könnte. Das Entscheidende ist natürlich, wenn ich mit einem solchen Gerät herumlaufe, sehe ich die Welt nicht mehr so, wie ich sie normalerweise sehen würde, sondern ich erfahre sie so, wie Google sie mir erklärt. Und es ist ein riesengroßer Unterschied. Also, und da sehe ich auch genau die Problematik und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben.
In dem Buch ist es auch so, je länger man da drin liest oder je weiter die Geschichte fortschreitet, umso mehr hat man das Gefühl, dass Realität und Virtualität oder Fiktion verschwimmen und dass es eigentlich keine Grenzen gibt. Haben Sie das Gefühl, dass das noch viele Leute interessiert? Also heutzutage, wo sich viele ganz freiwillig so dem Internet hingeben und da eigentlich die Grenzen immer mehr verschwimmen?
Naja, ob es Sie interessiert oder nicht, es sollte Sie interessieren, würde ich sagen. Wir dürfen ja nicht vergessen, in Replay wird ja keine Gesellschaft, also keine Zwangsgesellschaft geschildert, sondern der große Unterschied zu den Diktaturen des letzten Jahrhunderts ist, die Leute machen alle freiwillig mit, weil es sich so geil anfühlt, weil es doch so unheimlich fortschrittlich ist und cool ist. Und es ist, ich sag mal genau, ein ähnlicher Antrieb, wie sich heute ja kaum noch jemand leisten kann, nicht bei Facebook zu sein, wenn er nicht gesellschaftlich geächtet sein will. Ja? Also diese Dynamiken sind da. Die Frage ist es also, ist es wirklich gut? Und wie lange ist es noch gesund, sage ich mal, sich dieser virtuellen Realität zu überlassen? Ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Ed Rosen liegt die ganze Zeit über nur im Bett. Er hat überhaupt nicht das Gefühl, einsam zu sein. Tatsächlich ist er vollständig isoliert. Es ist genauso möglich, sage ich mal, sich heutzutage in einer Facebook-Gruppe ja, von was weiß ich wie vielen hunderten Freunden total aufgehoben, total integriert ins gesellschaftliche Leben zu führen, ohne jemals das Haus zu verlassen, ohne jemals jemand anderen tatsächlich zu berühren, vielleicht mit seinen eigenen Händen. Und ich finde das schon eine problematische Angelegenheit. Also was geschieht mit unserer Welt, wenn wir da unsere Wahrnehmungsorgane so korrumpieren.
Was mich weiter interessieren würde, ist der Begriff der Transparenz. Wir erleben in dem Buch eigentlich einen durch und durch transparenten Menschen sozusagen durch diesen Apparat, das Unicom. Jetzt ist Transparenz aber ein ambivalenter Begriff. Momentan in der Gesellschaft wird er für Unterschiedliches benutzt. Ironischerweise taucht bei Ihnen dann auch Julian Assange in dem Buch auf, der ja mit WikiLeaks eigentlich für die Transparenz, die er geschaffen hat, sehr gefeiert wurde. In Ihrem Buch warnt er aber vor der Transparenz, die entstehen kann.
Ja, wir müssen da unterscheiden zwischen der Variante von Transparenz, für die WikiLeaks heute steht, da geht es um Transparenz auf der Ebene von Staaten, staatlichen Organisationen. In Replay geht es in den dort verabschiedeten Transparenzgesetzen um Transparenz auf der Ebene des einzelnen Menschen. Also es geht um den einzelnen gläsernen Menschen. Und dass ich gar nicht so falsch gelegen habe, Julian Assange zum Apostel quasi dieser Widerstandsbewegung in Replay zu machen, kann man sehen an dem letzten Interview, das er dem Rolling Stone gegeben hat, wo er also vom Leder zieht gegen Facebook und gegen Google, die ja eine Unmenge personenbezogener Daten einsammeln, allzumeist ohne, dass die Leute wissen, was sie da an Datenspuren Google abtreten oder Facebook abtreten. Assange tritt in Replay auf, also als Apostel quasi dieser Widerstandsbewegung und bemerkt dort aber, dass auch diese Transparenz auf der Ebene von Staaten in Wirklichkeit gar nicht so viel anders ist als diese Transparenzfrage auf der Ebene einzelner Personen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir ein bestimmtes Maß an Geheimnis auch auf der politischen Ebene brauchen. Diplomatie funktioniert nur mit ein wenig weißer Lüge und mit ein wenig Geheimnis. Unser ganzes menschliches Zusammenleben würde meines Erachtens zusammenbrechen, wenn uns also die klare Wahrheit darüber, was wir denken und fühlen, auf der Stirn geschrieben stehen würde. Deswegen bin ich sehr vorsichtig, also wenn diese vollständige Transparenz gefordert wird, sei es auf der Ebene von Staaten und schon überhaupt, wenn es um den einzelnen Menschen geht. Weil ich glaube, wir haben ein Anrecht auf ein persönliches Geheimnis und wir brauchen auch, um ein halbwegs gesundes psychisches Leben führen zu können, einen bestimmten Bereich von Geheimnis. Ich sage immer so, man muss wenigstens mal die Klotür zumachen können und wirklich privat sein können.
Was halten Sie dann von Konzepten, wie Sie teilweise die Piratenpartei vertritt, Liquid Democracy, also wo man versucht, durch auch Transparenz Prozesse zu enthierarchisieren und direktere Demokratie zum Beispiel zu bekommen?
Also ich finde diese Idee ungemein sympathisch. Aber die Piraten stellen heute, ja, wo sie in Berlin politische Verantwortung bereits tragen, schon fest, dass es so nicht funktioniert in unserem parlamentarischen System. Eben weil dort bestimmte Sachen diplomatisch in Hinterzimmern erstmal verhandelt werden müssen. Man kann nicht sozusagen jeden Nachdenkensprozess, also jede Debatte öffentlich führen. Also das ist auch eine Sache, die auch behindern kann, also die ja die Lösung auch behindern kann. Also sympathisch finde ich sie, ich glaube persönlich nicht, dass sie funktionieren kann. Und ich glaube, dass sie die Pille, diese bittere Pille schlucken müssen, also je mehr sie tatsächlich in politische Verantwortung auch kommen.
In ihrem Buch steht ja Ed Rosen im Mittelpunkt, der Ich-Erzähler. Er gerät eigentlich eher aus Zufall oder, wie man dann feststellt, eigentlich auch ein bisschen durch Lenkung, durch andere Kräfte in diese Rolle, an der Entwicklungsarbeit dieses Unicom-Apparates mitzuwirken. Wie würden Sie die Motivation beschreiben, die ihn antreibt?
Also bei Ed Rosen kommen mehrere Sachen zusammen. Zunächst mal ist er Wissenschaftler. Und den Wissenschaftler begeistert einfach mal die Frage, was ist möglich? Insbesondere wenn man in solchen spannenden Bereichen forscht, also die Verbindung von Computertechnik mit menschlichem Nervengewebe, das sind natürlich spannende Sachen und die begeistern ihn schlichtweg als Wissenschaftler. Das ist sein einer Antrieb. Der zweite Antrieb ist, dass er einen körperlichen Defekt hat, der ihn einschränkt. Also er ist auf einem Auge blind, er kann nicht räumlich sehen. Und er hat sein ganzes Leben über diese Behinderung als einen wirklichen Makel empfunden. Und das Unicom wird ja ursprünglich erstmal entwickelt als medizinisches Implantat, um genau solche Sehdefekte auszugleichen. Und das ist sein zweiter großer Antrieb. Er kann diesen großen Defekt loswerden, diesen körperlichen Defekt loswerden. Also er kann seinen Körper vervollkommnen. Also man muss jetzt in unserer Gesellschaft nicht unbedingt so weit den Blick schweifen lassen, um zu sehen, das ist eigentlich ein Mainstream-Thema. Ja? Der dritte große Antrieb ist sicherlich für ihn auch vielleicht eine Folge seines Defekts, die ihn zu einem, sage ich mal, eher Eigenbrötler und zurückgezogenen Menschen gemacht hat. Er ist auch begeistert von der Möglichkeit, über das Unicom der Einsamkeit zu entkommen. Also einfach verbunden zu bleiben. Dass diese Verbindung mit seinen Teammitgliedern, mit seinen zwei Frauen und so vielleicht auch eine Illusion ist, spielt für ihn weniger eine Rolle. Also entscheidender ist für ihn nicht, also was ist tatsächlich wirklich, sondern was fühlt sich für mich wirklich genug an, damit ich glücklich sein kann.
Jetzt ist die Utopie oder vielleicht kann man ja auch sagen Dystopie dieses Unicom-Gerätes noch nicht Realität. Man könnte also von einem Science-Fiction-Roman sprechen, den Sie da geschrieben haben. Würden Sie es gelten lassen?
Nein, also es wird ja häufig als Science-Fiction-Roman bezeichnet, schlichtweg, weil ein Teil der Handlung halt in der nahen Zukunft spielt. Ich halte es absolut für einen Gegenwartsroman, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, also die technischen Voraussetzungen sind alle heutzutage schon da. Der State of Mind ist da in einem Großteil der Bevölkerung. Das heißt, es ist eigentlich, wenn wir nicht anfangen, diese Sachen mal zu reflektieren und vielleicht auch gegenzusteuern, nur noch eine Frage der Zeit und wahrscheinlich von weniger als 15 Jahren, dass wir zu solchen Zuständen kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn die Transparenzgesetze, die in diesem Roman verhandelt werden, also alle die Argumente, die dort angeführt werden, haben wir heute in den politischen Debatten, wenn es um Videoüberwachung von Bahnhöfen geht, um biometrische Daten in Personalausweisen etc., also wo dann immer angeführt wird, ja, wer nichts zu verbergen hat, der braucht ja auch nichts dagegen haben. Die Frage ist für mich immer so, wenn ich mit dem Verlust von Privatheit bezahlen muss, dann will ich wenigstens abwägen dürfen, also was ist mir das höhere Gut? Zum Beispiel mehr Sicherheit gegenüber mehr Anrecht auf Privatsphäre. Ich bin eher ein Anhänger davon, privat sein zu dürfen.
Selbst wenn man dann aber die Wahl hätte, so wie in Ihrem Buch, entsteht ja dann irgendwann oder kann auch ein gesellschaftlicher Druck entstehen, der ihm dann eigentlich keine Wahl mehr lässt. Ist das die wirkliche Gefahr?
Darin sehe ich tatsächlich die größte Gefahr. Und wir haben das ja heute schon, wenn Sie heute Teenager sind und Sie sind nicht bei Facebook, sind Sie ja völlig out. Es ist sehr naheliegend, dass unversehens solche gesellschaftlichen Dynamiken einsetzen, werden die Leute da reintreiben. Insbesondere, wenn es auch noch Spaß macht, wenn es ein toller Service ist und der kostet ja nichts und so. Es ist ja eine Illusion, dass er nichts kostet. Also wir bezahlen ja mit unserer Privatheit dafür. Aber weil halt alles andere so cool ist, sind wir bereit, darüber hinwegzusehen. Dass dieser Verlust von Privatheit, mit dem wir da bezahlen, tatsächlich eine Währung ist. Für Facebook und Google rechnet sich das um in echte Dollars. Ich meine, das sind milliardenschwere Unternehmen, obwohl wir für diese Services keinen müden Cent hinlegen. Mit irgendwas müssen die ja ihr Geld verdienen. Ja, und das ist halt unsere Privatsphäre.
Es wurde heute bekannt, dass der Börsenstart von Facebook lange nicht so gut gelaufen ist, wie es sich Mark Zuckerberg auch gewünscht hat und dass die Aktie am Fallen ist. Besteht Hoffnung?
Nein, und verstehen Sie mich auch nicht miss. Ich will hier nicht Teufelsanwalt spielen und diese Sachen verteufeln. Ich habe selbst einen Facebook-Account, ich habe selbst einen Twitter-Account, ich führe einen Weblog, also bin also mitten im, sage ich mal, digitalen Leben drin. Aber wofür ich plädiere, ist, dass wir uns klar machen, was wir da eigentlich tun, dass wir darüber reflektieren, dass zum Beispiel im Unterricht den Schülern erklärt wird, dass und welche digitalen Spuren sie tagtäglich hinterlassen, wenn sie einfach nur einen Webbrowser öffnen. Was es für eine Bedeutung hat, wenn man sein E-Mail-Konto bei Gmail hat, wo Google die Hand hat auf unserer vollständigen E-Mail-Kommunikation. Also dafür möchte ich eintreten. Wenn wir schon in diesen Horror hineinlaufen, dann wenigstens sehenden Auges.